Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Über einen bedeutenden literarischen Jubilar des Jahres wollen wir uns unterhalten. Theodor Fontanes Geburtstag wird 2019 mit vielen, vielen Publikationen gefeiert. Wir schauen heute einmal in die Originale, die großen Romane, um dem Chronisten Fontane auf die Spur zu kommen, dem Seismographen seiner und ja, vielleicht auch unserer Zeit. Und dann sind Sie wieder gefragt in dieser Lesart. Immer mittwochs gibt es unsere individuelle Buchberatung, so 10:45. Bis dahin können Sie sich noch bewerben unter 0800 2254 2254. Der Anruf ist für Sie kostenlos, wie immer 0800 2254 2254. Eine Kollegin aus der Lesart wird Ihnen literarische Tipps geben, ganz nach Ihren Vorlieben. Zuerst war er gelernter Apotheker, dann wurde er zum Journalisten, zum Kritiker, auch schöne Gedichte, Balladen hat er geschrieben, zum Schriftsteller mit schließlich Weltrang wurde Theodor Fontane, aber erst durch seine Romane, die er spät schrieb, er war fast 60, als der erste erschien. Aber heute sind es vor allem diese epischen Werke, für die Fontane bekannt ist und die heuer im großen Jubiläumsjahr auch wieder in den Blickpunkt rücken zum 200. Geburtstag des Autors. Dass seine Romane beste historische Quellen für die Zeit des Deutschen Kaiserreichs und darüber hinaus sind, damit hat sich Helmut Böttiger beschäftigt. Unser Kritiker und preisgekrönter Literaturhistoriker für die deutsche Literatur nach 45 eigentlich, aber auch Fontane-Kenner. Er ist im Studio. Guten Morgen, Herr Böttiger.
Guten Morgen.
Es klingt ein wenig wie eine Binsenweisheit, dass Fontanes Romane glänzende Spiegel seiner Zeit sind. Was genau macht sie denn aber zu einer solchen Geschichtsquelle für diese Epoche der Kaiserzeit?
Ja, Fontane hat gemerkt, im Grunde als erster deutscher Autor, dass es so etwas wie die Moderne gab. Das hat man im preußischen Königshaus und später im Kaiserhaus gar nicht gemerkt. Berlin wurde nach der Reichsgründung 1871 zu einer Weltmetropole, ein Zentrum der industriellen Revolution. Aber das Herrscherhaus war ständig verkrustet und hat eigentlich diesen Widerspruch gar nicht richtig realisiert, dass eine Dynamik da ist und gleichzeitig alte ständische Traditionen, der preußische Junker immer noch das Sagen hatte. Und Fontane war der erste deutsche Autor, der diesen Widerspruch richtig gespürt hat, thematisiert hat, dass in Berlin sich etwas zusammenbraut. Und er hat etwas gemacht, was in dieser Zeit eigentlich immer noch verpönt war, nämlich Gegenwartsromane zu schreiben. Er hat wirklich die konkrete zeitgenössische Berliner Gesellschaft beschrieben und in einer Form, das hat man heute auch vergessen, die sehr typisch war, nämlich die Romane sind alle für Zeitungen geschrieben, als Fortsetzungsromane in Zeitungen. Also es hat eigentlich die Ästhetik der heutigen Fernsehserien und Internetserien.
Sie haben sich, Herr Blöger, drei Romane genauer angeschaut. Irrungen und Wirrungen, Frau Jenny Treibel und den Stechlin. Was ist an diesen dreien so aufschlussreich?
Ja, also die Fontane-Romane haben alle dieses Gesellschaftsbild. Natürlich ist Effi Briest der berühmteste Roman von Fontane. Es war auch sein erster großer Erfolg. Kurz vor seinem Tod hat er damit nun wirklich einen durchschlagenden Erfolg erzielt. Aber die Romane sind alle gezeichnet von diesen ständischen Schranken und den sozialen Konflikten, die daraus entstehen. Und er hat genau hingeschaut, welche Verwerfungen dadurch entstehen. Und vor allem läuft es darauf hinaus, dass sich der alte preußische Adel überlebt hatte und dass die Institution der Ehe in dieser verkrusteten Form, dass irgendwie der adlige Herr gesagt hat, du heiratest die, damit unser Haus weiter wichtig ist, dass das nicht mehr funktionierte angesichts der gesellschaftlichen Dynamik. Und er hat damit Aufsehen erregt, aber auch viel Gegnerschaft. Als Irrungen, Wirrungen, als Fortsetzungsroman in der Vossischen Zeitung abgedruckt wurde, sagte die Chefredaktion, das geht nicht, dass wir solche Hurengeschichten bringen. Und er durfte in der Vossischen Zeitung dann nicht mehr veröffentlichen.
Stichwort Irrungen und Wirrungen. Da gibt es einen Baron und eine kleine Arbeiterin, die sich ungeheuer lieben, aber sie können nicht zusammenkommen. Warum denn nicht?
Ja, sie betonen das so wie in einer alten Märchenfabel. Das war schon eine Situation, wo Standesschranken ganz unmittelbar wirksam werden. Der Baron Botho von Rienecker lernt dieses Arbeitermädchen, eine Näherin in Heimarbeit, zufällig kennen auf einer Bootspartie. Er rettet sie, weil ihr Boot zu kentern droht. Und es entspinnt sich wirklich etwas, was er selber nicht richtig durchschaut, dass er sich in dieses Mädchen wirklich verliebt. Und sie hat natürlich auch eine Bewunderung für diesen hohen Herrn, für diesen Baron. Und es kommt zu einem gemeinsamen Wochenende, Wochenende in Henkels Ablage, eine Kneipe, ein Ausflugsziel hinter Königs Wusterhausen. Und das wird sehr suggestiv beschrieben, wie es dazu geht. Und vor allem verschweigt Fontane nicht, so beiläufig wird es mittransportiert, dass es sich da wirklich um eine Liebesnacht handelt, was in der damaligen Gesellschaft natürlich schon sehr tabuisiert war. Und am nächsten Morgen treffen sie dann so Personen aus dieser Offizierscasino, Demi Monde, Halbwelt, vor allem die begleitenden Damen. Und in dieser Konfrontation von diesen Damen, die ein bisschen snobistisch sind, zynisch, indirekt, künstlich, merkt Botho von Rienecker, dass Lene, seine Freundin, sein Arbeitermädchen, das eigentlich nur so ein übliches Offiziersverhältnis ist, dass die denen eigentlich überlegen ist, weil sie eben nicht so verkünstelt ist, nicht so verstellt. Allerdings ist es so, dass er dann von seinen Eltern, die ein bisschen verarmt sind, zugewiesen bekommt, er muss diese Nachbarsfrau heiraten, damit das Rittergut weiter existiert. Mhm. Und er muss die heiraten. Es endet also sehr schmerzlich.
Kommen wir zu Frau Jenny Treibel, Helmut Böttiger. Die muss man wirklich Englisch aussprechen, habe ich gelernt von Ihnen, ne? Jenny.
Jenny, weil Frau Jenny Treibel ist ein Parvenu und das Englische ist der soziale Distinktionsgewinn in dieser Zeit.
Was ist denn das für eine Frau, eine Kommerzienrätin?
Ja, also das ist eine Kommerzienrätin und sie war früher eine Ladengöre in so einer Berliner Straßenhandlung und ist aufgestiegen, weil der Kommerzienrat Treibel, der große Karriere macht, eine Fabrik gründet, die immer größer wird in der Gründerzeit, weil der sich in sie verguckt, weil sie so kastanienbraune Locken hat. Und sie wandelt sich dann von dieser Ladengöre zu so einem typischen Parvenu mit allen Falschheiten, Intrigen, die damit zu tun haben, also eine künstliche, snobistische Haltung und vor allem das sich Absetzen gegen den unteren sozialen Schichten. Und in der Konfrontation von Jenny Treibel, dieser Parvenüfrau, und dem Gymnasialprofessor Willibald Schmidt drückt Fontane etwas aus, was ungeheuer aktuell zu sein scheint, nämlich den Widerspruch zwischen Besitz und Bildungsbürgertum.
Jetzt zum Stechlin und einer meiner All-Time-Favorite-Lieblingsfiguren von Fontane, Dubsler von Stechlin. Da hat man ja auch immer gemutmaßt, dass dieser alte, gelassene Adelsfahrensmann ein alter Ego von Fontane sei, so eine Identifikationsfigur. Was Sie so erzählen, Herr Böttiger, habe ich da mittlerweile meine Zweifel.
Ja, er hat sich da in dem alten Stechlin etwas erschrieben, was er eigentlich selber gerne sein möchte, nämlich so eine gelassene Altersweisheit. Und Fontanes Leben war allerdings ein ganz anderes als das, was er in dem preußischen Junker Stechlin zeichnet. Er war voller Widersprüche. Er war zwar Barrikadenkämpfer bei der 48er Revolution, hat dann aber 10 Jahre lang für die erzkonservative Ständische Kreuzzeitung geschrieben, hat also in seinem Leben mehrere Brüche gehabt und hat auch immer ziemlich viel versteckt gespielt, auch für seinen Nachlass, für die späteren Bearbeiter. Und der Stechlin ist so ein Modell der Identifikation, dass man über alle Widersprüche hinweg doch so eine reife, milde Altersliberalität hat. So hätte er gern sein mögen, so ähnlich wie er auch bei dem Gymnasialprofessor Willibald Schmidt in Frau Jenny Treibel dem den Satz in den Mund legt, wäre ich nicht Professor, würde ich am Ende Sozialdemokrat.
Dass Fontane mit seinen Romanen richtig lag, das hat er gespürt an den oft wütenden Reaktionen auf diese Gegenwartsromane. Und es hat jetzt aber mal einen jüngeren Versuch gegeben, Theodor Fontane mit unserer Zeit zu vermessen und ja sogar mit der deutschen Einheit zu verschneiden. Man erinnert sich, denke ich, noch gut an Günter Grassens Wenderoman »Ein weites Feld«. Fontane-Zitat. Da tritt nämlich ein gewisser Fonti auf trifft auf die neue Zeit. Wenn Fontane so ein pfiffiger Gesellschaftsdiagnostiker ist, Herr Böttiger, lassen sich denn seine Parameter, seine Sozioanalysen der Berliner Kaiserzeit ja vielleicht auch auf unsere Berliner Republik übertragen?
Man kann sagen, dass Günter Grass da schon eine sehr gute Idee hatte. Der hat da was geahnt, dass nämlich die Gründerzeit nach 1871 eine Wiederholung erfährt in der neuen deutschen Gründerzeit nach 1989, als Berlin dann zur neuen Bundeshauptstadt wurde. Entfaltete sich in Berlin eine ähnliche Soziostruktur wie damals im Kaiserreich. Also alle zogen nach Berlin und es gibt eine neue Salonkultur. Und so wie diese heutige Salonkultur sich darstellt in Berlin, Man braucht nur in die Mommsenstraße oder in die Fasanstraße zu gucken. Da wäre ein distanzierter Beschreiber wie Fontane durchaus sehr angemessen, um so diese Verlogenheiten, die neuen Klassenschranken, den Snobismus, auch von neuen Parvenus in einer sich entwickelnden Medienaristokratie. Also das ist hochaktuell, was Fontane gemacht hat. Stoff für einen neuen Fontane.
Der Chronist seiner Zeit und auch unserer Theodor Fontane in seinen großen Romanen. Helmut Böttiger hat ihn uns gezeigt. Schönen Dank dafür. Vor 2 Jahren hat eine Kurzgeschichte in der Zeitschrift The New Yorker eingeschlagen, wie nie zuvor in der Geschichte des Blattes. Kein Text wurde öfter heruntergeladen und auf den Leserforen heißer diskutiert. Die Geschichte hieß Cat Person, stammt von der Autorin Kristen Rupinian und erzählt von einem richtig misslungenen Date. Heute wirkt die Story wie ein Kommentar zur aktuellen MeToo-Debatte. Jetzt ist Cat Person auf Deutsch erschienen in einem gleichnamigen Erzählungsband. Kristen Rupinian war damit auf Lesereise in Deutschland und Tabea Sorgel hat die Autorin getroffen.
Es ist verlockend zu sagen, ich habe das, das und das gemacht. Und wenn ich das wiederhole, geschieht es wieder genauso. Das stimmt aber nicht. Es ist wie das Wetter. Ich bin da einfach reingeraten und ich bin stolz und glücklich darüber. Aber es gehört mir nicht.
Kristen Rupinian sitzt in einem Kölner Hotelzimmer und erinnert sich noch immer etwas ungläubig an den Moment, der ihr Leben verändert hat.
Mir kommt es so vor, als wäre es mir widerfahren, nicht als hätte ich es selbst bewirkt.
Kristen Rupinian sitzt in einem Kölner Hotelzimmer und erinnert sich noch immer etwas ungläubig an den Moment, der ihr Leben verändert hat. Im Dezember 2017 erschien ihre Geschichte Cat Person im Magazin The New Yorker. Die schmerzlich genau geschilderte Begegnung einer jungen Frau mit einem etwas älteren Mann, die in einer desaströsen Nacht endet, traf mitten in der MeToo-Debatte einen Nerv. Und sie entwickelte sich zum Netzphänomen. Online wurde sie 2,6 Millionen Mal geteilt und in den sozialen Medien wochenlang kontrovers diskutiert.
Das hat mein Leben in vielerlei Hinsicht verändert. Die Hauptsache war, dass ich mein Buch verkauft und jetzt plötzlich Geld habe. Das ist entscheidend, gerade wenn du Zeit und Raum zum Schreiben brauchst. Außerdem konnte ich Drehbücher schreiben, was ich wirklich liebe. Es hat aber auch die Vorstellung geformt, die Leute von mir haben. Es ist seltsam, wegen einer einzigen Geschichte, die du geschrieben hast, für den Rest deines Lebens bekannt zu sein.
Als der New Yorker ihre Story veröffentlichte, machte Kristen Rupinian, Jahrgang 1982, gerade ihren Master in kreativem Schreiben. Nach Jahren der Selbstzweifel und Schreibblockaden, in denen sie jobbte und in englischer Literatur promovierte. Rupinians Geschichten handeln von Begehren, Macht und Schmerz. Ausgangspunkt ist meist ein persönliches Erlebnis, das sie nicht loslässt und das sie auf ungewöhnliche Weise aufbereitet. Kristen Rupinian ist erklärtermaßen Horrorfan und wählt auch beim Schreiben am liebsten dieses Genre.
Sprachlos starrt Tilly das Monster an. Ihre Augen leuchten, als steckten tausende Geburtstagskerzen in ihrem Schädel und der Speichel rinnt ihr übers Kinn. Inmitten der sich windenden Glieder und der schreienden Köpfe hebt sich kurz das Gesicht der Freundin von den anderen ab. Mit wilden Augen und Schmutz verschmiert, ihre Stupsnase zertrümmert und blutig, und wo einst ihre Schneidezähne waren, eine klaffende Lücke.
Wenn du ein schlechtes Gefühl in eine Horrorgeschichte verwandelst, hat das eine kathartische Wirkung. Bist du wütend auf jemanden, bleibt dir normalerweise nichts weiter übrig, als das hinzunehmen und weiterzumachen. Aber wenn du eine Geschichte daraus machst, nimmt das Gefühl eine Gestalt an. Und mir fällt es leichter, etwas intensiv zu erleben und dann loszulassen.
Kristen Rupinian wirkt im Gespräch stets leicht amüsiert. Diese Haltung spiegelt sich auch in ihren Geschichten wider, die bei allem Schrecken und aller Grausamkeit oft sehr komisch sind. Auch die Figuren sind ambivalent, aber genau darin liegt ihre Faszination.
Sie sind verblüfft von sich selbst. Sie wissen, dass sie etwas Falsches tun, dass sie sich ändern sollten, aber sie wissen einfach nicht wie. Wenn ich jemanden dabei erwische, fühle ich fast immer eine merkwürdige Form von Zuneigung, weil ich weiß, wie das ist, sich selbst zuzuschauen und zu denken, oh nein, was tue ich da?
Kristen Rupenian lässt sich nicht auf die literarische Stimme von Me Too reduzieren. Allein deshalb, weil ihre Texte dafür zu unterschiedlich sind. Was sie verbindet, sind die autarken, oft unberechenbaren Frauenfiguren. Und auch das besitzt emanzipatorische Kraft. Rupenians nächstes Projekt ist ein Roman. Außerdem hat eine Produktionsfirma die Filmrechte an einem Drehbuch gekauft. Bodies, Bodies, Bodies ist natürlich wieder feinster Horrorstoff. Die Welt in Kristen Rupenians Geschichten mag düster und verstörend sein, aber auf eine Sache legt sie im Kölner Hotelzimmer großen Wert. Es sind wirklich nur Geschichten.
Manchmal scheinen die Leute zu glauben, meine Geschichten seien wissenschaftliche Abhandlungen über die Welt. Sie sind aber nur Splitter, Fragmente, ein Raum, der ganz anders ist als mein Leben. Normalerweise bin ich nämlich sehr nett.
Die US-amerikanische Schriftstellerin Kristen Rupenian in Deutschland. Ihr Erzählungsband Cat Person ist jetzt im Blumenbar Verlag erschienen, übersetzt von Nella Bellian und Friederike Schilbach. Das Buch hat 288 Seiten, kostet 20 Euro.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Neue Literatur aus Brasilien wollen wir uns jetzt anschauen. Erzählungen von Giovanni Martins. Aus dem Schatten heißt der Band, den für uns der Kritiker Ingo Arendt gelesen hat. Er ist im Studio. Diesen Giovanni Martins können wir kaum kennen, Herr Arendt. Es ist nämlich die erste Übersetzung ins Deutsche jetzt. In Brasilien gilt der Mann als kommender Star. Wer ist dieser Autor?
Ja, Kind der Favela, Junge von der Straße, könnte ich jetzt pathetisch sagen, lieber Joachim Scholl. Er ist 1991 geboren in der Favela Rocinho. Das ist die größte, die ärmste und die gefährlichste Favela Lateinamerikas. Er lebt auch heute immer noch in der Favela. Er ist 27 Jahre alt, ein Mann ohne jede Ausbildung, wie er von sich selber immer sagt. Er hat alles Mögliche gearbeitet. Er war Balljunge, er war Künstlerassistent, er war Plakatträger, also eine Art Gelegenheitsarbeiter. Und entdeckt wurde er auf einem Literaturfestival namens Festa Literaria das Periferias, abgekürzt FLUP. Das ist so eine sozialpädagogische Maßnahme, wo man gedacht hat, man kann die kriminellen Energien der Favela umleiten in kulturelle Energien, anstatt sie mit der Polizei immer nur zu bekämpfen. Und da hat er in einem Workshop eben diese Geschichten vorgelegt, die jetzt als Buch veröffentlicht worden sind. Und seitdem geht er eben ab wie eine Rakete.
Und worum geht es in diesen 13 Erzählungen, sind es insgesamt, wovon erzählt Giovanni Martins?
Naja, er erzählt schon vom Leben in der Favela. Es sind meistens ganz banale Alltagsgeschichten. Man muss sagen, diese Geschichten führen in der Regel fast nie aus dieser Favela heraus und es sind ausnahmslos männliche, halbwüchsige Protagonisten, so viel mal zur Motivik und zur sozialen Disposition dieser ganzen Literatur. Und da gibt es so Geschichten wie eine Freundesklicke, die einen Tag ausbüchst am Strand, um sich mal wieder mal total zu bekiffen und auf dem Rückweg nur ganz knapp der Verhaftung durch die Polizei entgeht. Da lernen wir einen Graffiti-Sprayer kennen, der reich und berühmt werden wollte, es aber nicht schafft, das aufgeben wollte, weil er ein kleines Kind bekommen hat, dann irgendwann nachts rückfällig wird und vom Hochhaus, wo er Graffitis anbringen wollte, runterfällt und sich die Beine bricht. Eine besonders drastische Geschichte erzählt von dem Mitglied einer jugendlichen Drogendealerbande, wo der Boss plötzlich diesem Jungen befiehlt, einen der Kunden, dem er gerade Drogen verkauft hat, zu erschießen. Warum? Weil er mit dem Handzeichen einer verfeindeten Gang gegrüßt hat. Und dann gibt es eine Geschichte, wie der also mit einem geliehenen Schrottauto da quer durch die Favela diesen Toten auf die Müllkippe schippen will.
Und was entsteht hier in dieser Beschreibung? Sind das eher so Psycho- oder mehr Soziogramme? Also man erfährt wahrscheinlich wirklich viel über die soziale Realität dieser abgezirkelten Gesellschaft in dieser Favela, oder?
Ja, generell, wenn mir jetzt Literatur, die mir soziale Realitäten nahebringen soll, eher suspekt. Man braucht sich ja auch diese Literatur nicht, um sich nochmal zu vergegenwärtigen, dass es in Brasilien Favelas, bitterste Armut und Kriminalität gibt. Aber er macht doch schon ganz gut deutlich, welche sozialen und psychologischen Mechanismen eben in diesem urbanen Dschungel sozusagen angesagt sind. Auf der einen Seite ist es eben dieser soziale Teufelskreis aus Armut, Drogen und Gewalt, Leute oder Jungs in dem Falle, denen eigentlich gar nicht viel anders übrig bleibt, als zu stehlen, zu dealen, notfalls eben auch mal jemand umzulegen. Und auf der anderen Seite kriegt man sehr drastisch vor Augen geführt, dieses komplexe, widersprüchliche, wirre, ständig bekiffte Innenleben dieser Protagonisten, einerseits so als Jungs immer drauf geeicht, anderen Angst einzujagen, Terror zu machen, andererseits auch selbst wieder Angst zu haben vor den Eltern, vor der Polizei, vor den Gangs und dieser Favela in einer Art Hassliebe auch verbunden zu sein. Er liebte und er hasste die Favela. Er würde das nie jemand erklären können, sagt einer der Protagonisten am Schluss der Geschichten.
Mit 126 Seiten ist der Band recht schmal. Das heißt, auch die Erzählungen sind ziemlich kurz. Ne? Also wenn man es mal so durchrechnet, durch 13 Teile sind es immer so 7, 8, 9, 10 Seiten. Was ist das für ein Stil, in dem wahrscheinlich doch extrem verdichtet wird? Wie würden Sie das beschreiben, Ingo Arendt, wie Martins schreibt, wenn er wirklich aus dem literarischen Nichts kommt, wie Sie ja erzählen? Ne?
Ja, es sind eigentlich auch keine richtigen Erzählungen. Es sind, wie soll man sagen, Kurzgeschichten, eigentlich eher Schnappschüsse, skizzenhafte Episoden, die er so schreibt und so drastisch und mit der Werbe, mit der er sie beschreibt, alles in direkter Rede, viele Dialoge. Da haben manche Kritiker gesagt, das ist die Ankunft einer neuen brasilianischen Literatur. Ich bin da ein bisschen skeptischer. Es ist der gute alte Realismus, würde ich sagen, der bei Martins aber eben nicht so magisch rüberkommt, wie man das sonst von der lateinamerikanischen Literatur gewohnt ist, sondern eben eher rotzig, sehr frech, sehr direkt, sehr eindringlich. Ist auch nicht der allererste Roman aus der Favela. Also da gibt es ja auch andere Beispiele. Und was er eben aber schon sehr toll schafft, ist dieser Ton des Illusionslosen, den er da anschlägt und die Tatsache, dass er eben manchmal diese High-Speed-Geschichten, wenn man so will, existenzialistisch verdichtet. Also wo diese coolen Jungs nach so einem Kiff-Flash plötzlich runterkommen und irgendwie melancholisch und selbstreflexiv werden. Stimmt es tatsächlich, sagt einer der Protagonisten, dass wir allein auf die Welt kommen, ohne jemals irgendeinem anderen Menschen Zugang zu unserem Innersten zu gewähren?
Danke Ihnen. Ingo Arendt hat uns die Stories, die Erzählung von Giovanni Martins vorgestellt, aus dem Schatten, jetzt vom brasilianischen Portugiesisch ins Deutsche übersetzt, von Nikolai von Schweder-Schreiner. 126 Seiten kosten 18 Euro. Diese Angaben, auch die Besprechung von Ingo Arendt. Lesen Sie wie immer in Ruhe nach im Netz unter www.deutschlandfunkkultur.de.
Straßenkritik.
Ich bin Marianne und ich habe mir gerade ein neues Buch von Wolfgang Schorlau bestellt, Rebellen. Was ich noch nicht kenne. Ansonsten lese ich tatsächlich gerne Krimis, aber eben welche, die auch auf Faktenwissen beruhen sozusagen. Und da kann ich den wärmstens empfehlen. Also es geht meistens um aktuell politische Themen. Aber er schreibt natürlich fiktive Romane mit einem Detektivermittler in der Hauptrolle. Und das sind eigentlich immer ziemlich brisante Geschichten, die mich sehr fesseln und binden. Also irgendwie habe ich was gelesen über zum Beispiel das Thema Schlachthof und Bedingungen, Arbeitsbedingungen für rumänische, von Menschenhändlern verschleppte Mitarbeiter in den Schlachthöfen. Und das war verknüpft mit einer Kriminalgeschichte. Und da habe ich ja irgendwie ein halbes Jahr kein Fleisch mehr gegessen. Also das ist schon sehr eindringlich. Ja.
In Leipzig treffen wir in dieser Woche unsere Straßenkritiker. Auch Marianne, die den Autor Wolfgang Schorlau toll findet und sich auf dieses Buch freut. Rebellen im Verlag Kiepenheuer und Witsch ist es erschienen mit 336 Seiten für rund 20 Euro. Und jetzt öffnet unsere individuelle Buchberatungspraxis hier im Deutschlandfunk Kultur. Im Studio ist Wiebke Poromka aus der Lesart-Redaktion und hinter uns hat schon ein bisschen gehustet. Frau Isabel Grelzig aus Berlin, sie ist am Telefon. Guten Tag.
Ja, hallo, guten Morgen.
Erzählen Sie uns zunächst, Frau Grelzig, was für eine Leserin Sie sind. Was mögen Sie denn?
Also ich lese ganz gerne Romane mit historischem Bezug, also so zeitgeschichtlich relevante Themen, dann lese ich gerne natürlich spannende Bücher. Also vorwiegend am liebsten Romane.
Was haben Sie denn in letzter Zeit so gelesen, dass Sie begeistert hat?
Gerade im Moment begeistert mich noch Der stille Don von Michail Scholochow. Dann habe ich gerne gelesen das Buch Nordwasser aus dem Mare Verlag. Und davor auch ein Tipp aus Ihrer Redaktion, Der Ruf der Stille.
Aha. Das klingt ja alles auch nach Büchern, die sich sehr um Natur drehen. Habe ich das jetzt gerade richtig rausgehört?
Auf jeden Fall.
Ja. Warum lesen Sie denn gerne über Natur, wenn das so ist? Ist das, ich glaube, Sie kommen ja aus Berlin, wenn ich das richtig weiß.
Ja.
Ist das auch so ein bisschen ein Entfliehen aus diesem unruhigen Alltag der Großstadt, wo es die ganze Zeit laut und hektisch um einen herum ist?
Ich glaube, Sie haben es auf den Punkt gebracht.
Und ich muss zugeben, dass ich der Stille Don, ich weiß, dass der Autor sogar mal den Literaturnobelpreis bekommen hat, und ich muss zugeben, dass ich das Buch nicht gelesen habe. Können Sie da noch mal ein bisschen mir genauer erzählen, was Sie daran fasziniert? Oder auch an dem anderen, falls es Ihnen das näher ist.
Naja, also beim Stillen Don, das ist einfach, es wird eine Zeit beschrieben, in der ich nicht gelebt habe. Dann werden Orte beschrieben, an denen ich noch nie war, wo ich natürlich eigentlich auch gerne mal hinreisen würde. Und es wird einfach das einfache Leben beschrieben und auch natürlich viele Naturbeschreibungen dann eingebunden in die Schrecken des Krieges. Und also diese russische Revolution und alles, was sich darum dreht, ist ja auch sehr spannend. Und ja, also ich mag auch die Figuren, die einfachen Menschen, wie sie beschrieben sind, und das Leben der Soldaten. Es ist einfach sehr, sehr eindrücklich beschrieben. Man kann sich gut, man kann sich da gut reindenken. Es läuft wie so ein Film ab, wenn man das liest. Also es ist einfach, abgesehen davon, dass es ein ziemliches Mammutwerk ist, aber es ist wirklich ein tolles Buch. Man muss dranbleiben.
Ja, das heißt, wenn ich das richtig verstehe, suchen Sie jetzt keinen Roman oder keine Erzählung, die in so einer ganz lieblichen Natur spielen, wo es so um die große Erholung und das große Schwelgen in der Schönheit der Natur geht, sondern es soll schon so ein bisschen handfester und vielleicht auch ehrlicher zugehen. Sie haben jetzt ja gerade die einfachen Menschen erwähnt.
Ja, genau, das könnte man genauso sagen, das stimmt.
Ja, da fällt mir ein Autor ein, den ich auch erst vor 2 oder 3 Jahren entdeckt habe. Das ist ein schottischer Autor. Vielleicht kennen Sie ihn, der heißt Lewis Cressy Gibbon. Sagt er Ihnen was?
Jetzt nicht, nein.
Das ist ganz interessant. Das ist nämlich, das habe ich mir auch nur angelesen, das ist anscheinend einer der wichtigsten Autoren der Schotten. Der hat Anfang des 20. Jahrhunderts gelebt, und sein Lied vom Abendrot, das jetzt neu übersetzt worden ist, gilt immer noch so als der wichtigste schottische Roman. Soll ich Ihnen dazu was erzählen? Weil mich hat er wirklich fasziniert, vor allen Dingen, weil er so tolle Naturbeschreibungen hat.
Ja, sehr gerne.
Ja, der spielt in den ersten Jahren des 20. Jahrhunderts in einem kleinen schottischen Dorf. Und man hat wirklich das Gefühl, dass man es nicht mit einem Roman, sondern mit einem Lied zu tun hat. Also die Natur, vor allem diese raue Natur, wird so ganz, ganz schön beschrieben. Aber eben nicht nur lieblich, sondern eben auch in ihrer Härte, weil es nämlich um das Leben der Bauern geht. Und vor allen Dingen hat dieser Roman eine ganz tolle junge Frau als Protagonistin. Chris heißt die. Eine junge Bauerstochter, die von ihrem Vater sehr traktiert wird. Der Bruder von ihr, der flieht nach Amerika, also flieht vor diesem Vater vor allen Dingen. Die Mutter stirbt sehr früh. Und das Interessante ist, dass diese Chris dieses Leben dort so liebt, obwohl es so hart ist, dass sie da bleibt und sich durchbeißt und sich da tatsächlich ihr Leben auch mit einem Mann und mit einem Kind schließlich aufbaut. Im Grunde also, nicht sie könnte ja auch, kriegt eine Schulbildung von ihrem Vater, sie könnte auch nach London gehen und ein besseres Leben führen oder ein komfortableres Leben führen, aber sie bleibt da. Dieser Roman hat mich total begeistert. Lewis Cressy Gibbon, Lied vom Abendrot, ist in dem kleinen Berliner Gugolz Verlag erschienen, so ein Einmann-Verlag. Und interessant daran ist auch die Sprache, weil das war im Original in diesem schottischen Scots-Dialekt geschrieben, und übersetzt hat ihn jetzt Esther Kinski, eine Autorin und Übersetzerin, und sie hat das alles in so einer bisschen einer plattdeutschen Färbung gemacht. Ich komme aus Bremen, mir gefällt das sehr gut, das müssen Sie mal gucken, ob Ihnen das auch zusagen könnte.
Ja, ich mag auch, wenn so Dialekte mit eingewoben sind. Also das finde ich sehr schön.
Ah, das ist doch prima. Dann lesen Sie das doch vielleicht mal und geben Sie uns doch mal Rückmeldung, ob Ihnen das gefallen hat.
Ja, das klingt sehr interessant auf jeden Fall.
Frau Krelzig, darauf würden wir uns freuen, wenn Sie sich melden und uns dann Feedback geben zu diesem Roman. Danke Ihnen, dass Sie bei uns zu Gast waren. Alles Gute für Sie. Danke an Wiebke Poromka für diese Beratung. Die nächste Buchberatung von Deutschlandfunk Kultur gibt es dann genau in einer Woche, nächsten Mittwoch. Und damit geht die Lesart zu Ende.